HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Miriam Wenzel, Museumsdirektorin 2.0. Gastgeber Johannan Schelljem. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben uns dieses Catchwork ausgedacht, weil wir auf Ihre Herkunft anspielen. Einmal, Sie haben 7 Jahre lang, wenn ich mich nicht irre, in Berlin im Jüdischen Museum für die Medienpräsenz gestanden, diese eingerichtet, geleitet, und Sie versuchen, das vergänglichste aller Medien überhaupt, also das Internet, für die Darstellung, für die Präsentation eher einer jüdischer Geschichte aufzubereiten. Gut, und da haben Sie dann demnächst 6000 Quadratmeter, wenn ich mich nicht irre, im Erweiterungsbau. Ein Jahr sind Sie da. Fangen wir mal von vorne an mit dem Kind, Miriam Wenzel. Eigentlich sind Sie ein hessisches Kind.
Ja, ich bin ein Frankfurter Kind. Ich bin in Frankfurt geboren.
Triptebach oder Hiptebach?
Sehen Sie, dazu reicht es dann schon wieder nicht aus, weil ich mit 16 Jahren weggezogen bin und wir nicht in der Stadt gewohnt haben. Aber nicht auf der Sachsenhäuser-Seite, sondern im Nordwestklinikum. Und bin einfach als Kind und Jugendliche, das war die große Stadt, in der ich einkaufen gegangen bin, in der ich das erste Mal im Theater war, in der Oper, im Café. All das ist Frankfurt für mich.
Wie sind Sie nach Israel gekommen? Wie sind Sie zur Auseinandersetzung mit dem Bild von Israel gekommen, was ja Ihnen wichtig geworden ist bei Ihrer Arbeit später, als Sie in den Kibbutz gegangen sind?
Also ich bin tatsächlich aufgewachsen mit einem großen Bezug auf Israel. Wir haben immer darüber gesprochen, was ist Israel, wofür steht Israel. Für meine Eltern sind mehrmals nach Israel gereist, das war ihnen noch wichtig. Ich bin nach Israel im Wesentlichen gegangen, weil ich in den Kibbutz gehen wollte mit 18 oder 19. Mich hat diese Lebensform Kibbutz interessiert. Sie hat mich dann auch in Teilen ziemlich enttäuscht. Und das war die Hauptmotivation. Und das, was ich dort vom Land erlebt habe oder wie ich das Land kennengelernt habe, hat mich dann weiterhin sehr, sehr beschäftigt. In meinem Elternhaus gab es einen genuinen Bezug auf das Land und von daher war das irgendwie naheliegend.
Sie haben ja auch in Israel dann später studiert, wenn ich mich an der Hebräischen Universität
in Jerusalem. Nein, Tel Aviv University.
Worüber?
Deutsche Geschichte, also das Institut für Geschichte der deutschen Juden. Promoviert habe ich über die Holocaust-Rezeption, die deutsche Holocaust-Rezeption in den 60er Jahren, die im Zusammenhang mit den großen NS-Prozessen, also maßgeblich geprägt wurde von den NS-Prozessen, sprich vom Eichmann-Prozess und vom Auschwitz-Prozess. Das Buch heißt Gericht und Gedächtnis. Was mich interessiert hat, ist, mit den Prozessen entsteht zum ersten Mal sowas in der Bundesrepublik Deutschland wie eine öffentliche Auseinandersetzung. Die Auseinandersetzung begann natürlich schon mit dem großen Nürnberger Prozess, aber das wurde doch von der Mehrheit der Bevölkerung sehr stark als Siegerjustiz wahrgenommen. Während im Zusammenhang mit dem Eichmann-Prozess und dann vor allen Dingen mit dem Auschwitz-Prozess es wirklich eine breite Presse, eine breite Wahrnehmung gegeben hat, Literatur entstanden ist, Dramen entstanden sind, Filme entstanden sind, also so eine Art von Rezeption. Mich hat das Entstehen des Diskurses, das hat mich interessiert. Und das hat auch etwas zu tun mit einem Übergang von sozusagen der Perspektive der einzelnen Überlebenden hin zu einer vermittelnden Perspektive. Hin zu der Frage, welche Lehre wollen wir eigentlich oder muss gezogen werden aus den Ereignissen. Denn was damals entsteht, ist sowas wie eine Auseinandersetzung mit einem beginnenden Völkerrecht. Und eine Auseinandersetzung damit, dass es quasi supranationale Instanzen geben müsste, wie wir heute den Internationalen Strafgerichtshof haben, die sich solcher Verbrechen, die vom Status her Verbrechen gegen die Menschheit sind, die sich dieser Verbrechen annehmen. Und diese Art der Auseinandersetzung hat mich interessiert. Das ist, wie Sie sehen, eine juristische Auseinandersetzung auch in Teilen. Und Sie haben ja betont, dass mein Vater eben ein hoher Jurist war. Es ist auch eine Auseinandersetzung, die ich durchaus im Gespräch mit ihm viel geführt habe.
Dieser Diskussionsprozess, wie werden Werte wahrgenommen, der blieb Ihnen wichtig. Hat der auch in München, als Sie dann an der Philologischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität gearbeitet haben, das waren ja dann immerhin 7 Jahre, war der für Sie wichtig, auch im konservativen Bayern, oder waren Sie da auf Sprachaspekte fixiert?
Nein, meine Haupttätigkeit als Wissenschaftlerin war, dass ich mich mit Siegfried Krakauer beschäftigt habe. Ich habe die Edition der Werke als wissenschaftliche Mitarbeiterin betreut und bin auch verantwortet 3 der Bände, die bei Sokamp erschienen sind, mit. Und habe also intensiv mit dem Frankfurter Journalisten und Filmtheoretiker und Geschichtsphilosophen Siegfried Krakauer mich beschäftigt. Das war eigentlich die Hauptauseinandersetzung. Parallel dazu promoviert, unterrichtet die Stadt München, und das konservative Milieu spielte da, wenn nicht, so eine sehr große Rolle, weil Universitäten ja immer ein bisschen eigene Kosmen sind, die mehr oder weniger stark in den Städten verankert sind.
Mirjam Wenzel, wie muss ich mir Ihre Arbeit in Berlin vorstellen?
Zunächst mal muss ich sagen, ich habe, bevor ich in Berlin angefangen habe, 2007 als freie Kuratorin gearbeitet. Und das erste große Projekt, was ich realisiert habe als freie Kuratorin, war ein deutsch-israelisches Medienkunstfestival, Novalog, im Jahre 2001.
Was war da zu sehen?
Da war zu sehen Medienkunst. Digitalen.
Was ist das?
Damals hat man unter Medienkunst verstanden, heute ist das ein bisschen anders. Kunst, die mit digitalen Medien gemacht ist. Also das waren auch Videoinstallationen, das war aber auch eine Installation, die zum Beispiel das Thema Nachrichten im Internet, Geschwindigkeit von Nachrichten im Internet thematisiert hat und so. Also sehr weit. Und mich hat damals die Frage interessiert, das waren also Medienkünstler im Wesentlichen aus Berlin und aus Tel Aviv, das war bevor es überhaupt den Topos Israelis in Berlin gab und bevor auch so viele Israelis in Berlin gelebt haben. Mich hat damals interessiert, wie in der Arbeit und Auseinandersetzung mit diesem Medium möglicherweise neue Formen von Gemeinsamkeiten entstehen. Was wir heute sehr viel selbstverständlicher annehmen würden, war im Jahr 2000, als wir das vorbereitet haben, 2001, überhaupt noch keine Selbstverständlichkeit. Also das war sozusagen mein Hintergrund. Ich habe mich immer beschäftigt mit dem digitalen Wandel. Der hat mich von Anfang an vor allen Dingen intellektuell interessiert, weil ich halte ihn für den maßgeblichen Motor des gesellschaftlichen Wandels, der sich vor unseren Augen vollzieht. Ich denke, Digitalisierung kann man in seiner Bedeutung gar nicht unterschätzen. Der digitale Wandel ist der Grund, warum wir einander so unter der Haut stecken und miteinander vernetzt sind, warum wir diese neuen Formen von Aufregung und Erregung über Dinge haben, die ganz woanders passieren, aber von denen wir uns persönlich gemeint fühlen. Und diese Art von Wandel hat mich immer intellektuell beschäftigt. Und als ich dann diese Ausschreibung gesehen habe von der Stelle, die ich dann hatte am Jüdischen Museum, die mir von vielen Freunden zugepostet wurde, weil sie gesagt haben, Moment, da kommt doch letztlich das, was dich persönlich beschäftigt, sozusagen jüdische Geschichte und Kultur, was mich wissenschaftlich beschäftigt und deine intellektuelle Auseinandersetzung mit Digitalisierung kommt doch zusammen. So habe ich das auch wahrgenommen. Man muss sagen, als ich die Stelle angefangen habe, bedeutete eine digitale Abteilung an einem Museum nicht dasselbe wie heute. Heute ist eine digitale Abteilung eben maßgeblich für alle Online-Strategie etc. zuständig. Ich habe damals Medieninstallationen für Ausstellungen konzipiert. Es gibt im Jüdischen Museum Berlin das Raphael Roth Learning Center. Das ist ein stationäres Computer Lab, auf dem Screen-Anwendungen gezeigt waren. Die habe ich erneuert. Also ich bin gar nicht so sehr mit dieser internetorientierten Auffassung davon, was Digitalisierung bedeutet, angetreten und habe dann selber diese Abteilung so weiterentwickelt, dass es heute im Wesentlichen eine online-orientierte Abteilung ist.
Wie hat Mirjam Wenzel das Jüdische Museum in Berlin verwandelt, in dem Sinne, als dass da die digitalen Medien als, heute sagen Sie, das ist das dritte Standbein in Frankfurt, Börneplatz das eine, dann das Museum Hauptbau, der zu erneuernde Hauptbau mit seiner Erweiterung das zweite und dann das Museum im Internet, der Internetauftritt des Jüdischen Museums, das ist das dritte Standbein. Also wie hat sich das in Berlin entwickelt? Geben Sie mir die eine oder andere Station. Wie ging Sie gleichzeitig die Würde der Menschen achtend und dem Thema gerecht werdend mit diesem Medium um?
Für mich geht es gerade auch bei allen Darstellungsfragen von jüdischer Geschichte und Kultur um Näheverhältnisse. Ich habe die erste große Filminstallation, die ich in Berlin realisiert habe, hieß »Was heißt Koscher für dich?« Und da habe ich mit heute in Deutschland lebenden, vor allem jungen Jüdinnen und Juden, aber auch einer Holocaust-Überlebenden darüber gesprochen, was sie unter Kaschrut verstehen. Welche Bedeutung es in ihrem Leben hat, und zwar in der ganzen Breite. Nicht nur auf Essen bezogen, sondern auch in einem metaphorischen Sinne.
Heißt ja auch gehorchen. Man hat ein Gebot und dem gehorcht man.
Genau.
Und man kann auch erzählen, dass es gesund ist, aber das ist eigentlich genau, nicht relevant.
Es heißt auch gehorchen, es heißt Gesetz, es heißt, was habe ich für ein Verhältnis zur Tradition, was habe ich für ein Verhältnis zu meiner Familie, was habe ich für ein Verhältnis zu meiner nicht-jüdischen Umwelt, was teile ich mit meinen Freunden, was teile ich nicht. Also an dieser Frage hängt sehr viel, was Verhältnisse angeht. Und mir geht es sehr stark darum, subjektive Blicke einzufangen. Und das habe ich mit dieser Installation getan, an der keine Autorität teilgenommen hat, die erklärt, was richtig und was falsch wäre, sondern es ging mir um die subjektive Interpretation. Und es ging mir gerade nicht um das, was Sie thematisiert haben, den Blick auf, sondern den Blick von. Und das ist sozusagen von der Ausstellungsprogrammatik her gesprochen auch etwas, was auch mir hier in Frankfurt sehr wichtig ist. Es geht mir wirklich um radikal subjektive Blicke, die so etwas wie eine jüdische Perspektive ausdrücken und nicht darauf, und das würde Hanno Löwy immer das Othering nennen, den Blick auf Juden als andere. Und das ist natürlich ein Blick, der lange Zeit, der Blick in Deutschland, der konsensuelle Blick war, den man noch nicht mal gemerkt hat, welcher Abstand, welche Unsensibilität das voraus, welche Stereotypisierung das voraussetzt. Und ich begreife es politisch gesprochen als eine meiner Aufgaben, diesem Arten von Blick auch entgegenzuwirken und denen andere Näheverhältnisse entgegenzusetzen, andere subjektive Entwürfe, die verständlich machen und zugänglich sind.
Geben Sie mir 1-2 Beispiele.
Nehmen wir das Beispiel jetzt im Museum Judengasse. Im Museum Judengasse zeigen wir an einer Stelle Fingerhüte und eine zerbrochene Schere, die an einem Ort gefunden wurden, nämlich im Haus Sperber, an dem wir wissen aus Aufzeichnungen, dass dort die Witwe Rösel gewohnt hat. Die Witwe Rösel hat sich und ihre Kinder damit ernährt und durchgebracht, dass sie alte Kleider weiterverwertete. Und wir zeigen also einen Toramantel, der aus alten Kleidern zusammengesetzt ist. Wir versuchen an der Stelle das, was für kulturhistorische Museen eine schwierige Aufgabe ist, nämlich das Leben der einfachen und armen Leute, die nicht viel hinterlassen haben, zu zeigen. Und eben dieses Leben, denke ich, wird anschaulicher in dieser Konstellation aus Fingerhut, zerbrochener Schere und einem aus alten Kleidern zusammengesetzten Toramantel.
Und da sind wir genau in dem Dazwischen wieder, weil früher Georg Heuberger und seine Generation hätten den schönsten Toramantel überhaupt gezeigt, den sie hätten auftreiben können. Und ihnen geht es um das Dazwischen.
Ja, ich denke, wir sind in einer anderen Zeit. Ich denke, dass Juden in Deutschland heute, abgesehen davon, dass die Gemeinden auch sehr viel größer sind und dass sehr viel mehr Juden in Deutschland leben, auch außerhalb der Gemeinden in Deutschland leben, in einer anderen Situation leben als in den 80er Jahren, als Georg Heuberger das Museum begründet hat. Also die Rechtfertigungsnotwendigkeit, warum man überhaupt noch in dem Land der Täter ist, ist, glaube ich, heute in der Form nicht mehr gegeben. Es gibt da eine andere Selbstverständlichkeit bei allen Irritationen, die nach wie vor bestehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, jüdische Museen sind natürlich sehr stark als kommemorative Einrichtungen haben sie angefangen, also sprich als Gedenkinstitution an die deutsch-jüdische Kultur, die als solche 38 systematisch vernichtet wurde. Das heißt, man hat etwas gezeigt, was wertig, mächtig und schön war, aber nicht mehr existiert. Heute haben wir andere Ausgangsparameter, würde ich sagen. Mir ist es ein Anliegen, Geschichten zu erzählen und Dinge zu zeigen, die auch etwas mit der heutigen jüdischen Gegenwart in Deutschland zu tun haben. Und da gibt es eben neue Fragen, die entstehen. Deswegen finde ich, so sehr man immer betonen muss, dass es diesen Abbruch gab und dass der unhintergehbar ist, so sehr ist es auch wichtig zu schauen auf die Gegenwart in einer lebendigen Vielfalt.
Und da gehen wir nach Ihrer ersten Musik hin, denn Sie haben 3 Musiken mitgebracht. Und welche spielen wir jetzt?
Jetzt spielen wir als erstes mal den Elias von Mendelssohn-Bartholdy. Felix Mendelssohn-Bartholdy hat zwei Oratorien geschrieben, den Paulus und den Elias. Das ist sein zweites. Er ist ja ein getaufter Jude, der in dem Elias, wie man sagen kann, sich eben mit einem der biblischen Propheten beschäftigt. Elias spielt eine zentrale Rolle, nicht nur in der jüdischen Tradition, sondern durchaus auch in der christlichen Tradition. Er gilt eben als der Prophet, der am stärksten das Kommen des Messias ankündigen wird. Und ich würde gerne ein Stück aus dem ersten Teil des Oratoriums spielen.
Also den Chor, wohl dem, der den Herrn fürchtet. Es singt das Collegium Vocale, La Chapelle Royale. Am Pult steht Philipp Herwege und es spielt das Orchestre de Champs-Élysées. Aus dem Elias, dem Oratorium nach Worten des Alten Testaments von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Opus 70, hörten wir nun den Chor Collegium Vocale La Chapelle Royale unter dem Dirigat von Philipp Herwege mit dem Orchestre de Champs-Élysées. Jetzt frage ich mich, wieso haben die Baal-Erhöre uns, das müssen doch alles Renegaten und Aufzuspießende sein in einem jüdischen Oratorium, Miriam Wenzel zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur.
Also ich würde zögern, Elias als das jüdische Oratorium von Mendelssohn-Bartholdy zu beschreiben. Aber erst nochmal die Situation, um die es hier geht. Die Situation ist die eines Wettstreits. Wir haben auf der einen Seite den Propheten Elias alleine. Er ruft das Volk Israel an, ihm beizustehen, aber er steht da eigentlich allein. Und auf der anderen Seite die Baalpriester. Beide stehen vor Brandopferaltären, die entzündet werden sollen. Und beide rufen ihre Götter auf Seiten der Baalpriester und im Falle Elias seinen Gott an, den Altar anzuzünden. Sie haben sich darauf geeinigt, dass in diesem Wettstreit der Gottesbeweis erfolgt. Und ich finde, dass Mendelssohn sehr eindringlich das vertont, die sozusagen brachiale Gewalt eigentlich, mit der die Baalpriester den Baal anrufen, fast anschreien am Ende. Und auf der anderen Seite die sanfte Beschwörung, mit der Elias Gott anruft, der natürlich das Brandopfer dann auch entzündet. Also Elias gewinnt diesen Wettstreit.
Und warum wünscht sich die Museumsdirektorin 2.0, Miriam Wenzel, in einem Doppelkopf über sie diesen Glaubenswettstreit zwischen Abtrünnigen und Gottesgläubigen? Wofür steht dann, ist das Museum Judengasse, sind das die Abtrünnigen und das schöne neue Haus, ist das der andere Altar? Oder?
Nein, aber ich denke, die Frage, also das Monotheismus, um die es ja hier geht, der einzige Gott, der den Altar anzündet, welchem Gott dienen wir eigentlich, ist, denke ich, eine Frage, die die Bibel oder die Tora oder wie Mendelssohn sagt als getaufter Jude, das Alte Testament immer wieder erzählt als Wettstreitfrage. Und ich denke, es ist eine Frage, die durchaus noch aktuell ist, weil wir doch in einer Gesellschaft leben, die möglicherweise nicht durch und durch monotheistisch ist, sondern auch mehrere Gottheiten kennt. Mich interessiert an Mendelssohn vieles. Mendelssohn, der Sohn von Moses Mendelssohn, der getaufte Sohn, ist zum Beispiel derjenige, der als erstes wieder die Matthäus-Passion von Bach hat aufführen lassen. Durch Mendelssohn-Bartholdy kam es zu einer regelrechten Bach-Renaissance, auch in der Familie Mendelssohn übrigens. Bach, der ja durchaus problematische bis judenfeindliche gerade in der Matthäus-Passion Passagen vertont hat, der sich Luther sehr verbunden sah. Und Mendelssohn Bartholdy sozusagen entdeckt Bach wieder, sieht sich auch der Bachschen Tradition des Oratoriums verbunden mit seinen beiden Oratorien, die er geschrieben hat. Und Elias ist sicherlich das jüdischere Oratorium als Paulus, ist ja klar, durch die Figur. Aber das Thema, was hier, finde ich, sehr, sehr eindringlich, auch musikalisch eindringlich dargestellt wird, ist eben das, also wem dienen wir? Wem sind wir verpflichtet? Von wem werden wir erhört? Und in welcher Form beten wir?
Mirjam Wenzel zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Jochanan Schelljem. Wir sind auf der Suche nach der Bedeutung dieses Museums 2.0. Also was wird aus dem Anbau, wie wird dieses dritte, von Ihnen proklamierte dritte Standbein des jüdischen Museums neben dem Hauptbau, dem Rothschild-Palais und dem Museum Judengasse mit seiner neuartigen Dauerausstellung? Was ist Ihr Schwerpunkt für die Dauerausstellung im Museum Judengasse zum Beispiel?
Erstmal, ich bin ja Literaturwissenschaftlerin von Hause aus und das heißt, ich habe mich immer schon mit Fragen von Darstellungen interessiert. Was Sie Vermittlung nennen, ist für mich Darstellung. Und Darstellungen wandeln sich. Darstellungen sind sehr zeitgebunden. Und das ist etwas, was mich als Thema schon immer interessiert und beschäftigt hat. Ich denke, dass Ausstellungen, die für mich mit das attraktivste und interessanteste Darstellungsmedium sind, weil sie Konstellationen bauen können aus ganz unterschiedlichen Dingen. Dinge, die man anfassen kann, Dinge, die man sehen kann, Dinge, die man hören kann, die zusammenkommen. Und zu gleicher Zeit kann man selber über seine Zeit verfügen in einer Ausstellung. Was will ich mir intensiv anschauen? Was will ich mir weniger intensiv anschauen? Ich bin nicht gezwungen, wie im Theater oder im Kino, einen bestimmten Zeitraum mir das von A bis Z anzuhören. Konkret, wo ich konkret hin möchte, ist, ich möchte erstmal eine neue Dauerausstellung im Rothschild-Palais bauen, die jüdische Geschichte seit der Emanzipation vermittelt, also seit Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Unser Ausgangspunkt wird die Gegenwart sein. Wir werden anfangen mit jüdischer Gegenwart in Frankfurt heute. Und das wird auch die Perspektive sein, die die ganze Ausstellung informiert und prägt. Mir geht es um eine Multiperspektivität auf das, was jüdische Geschichte und Kultur ist.
Beispiel?
Diese Geschichte von Samson Raphael Hirsch, dem Begründer der Neo-Orthodoxie, steht neben der Geschichte von Bertha Pappenheim, steht neben der Geschichte von Max Horkheimer. Das sind alles ganz unterschiedlich, zutiefst individuelle Figuren, die jüdische Geschichte und Kultur in einer Breite ausmachen, als intellektuelle Geschichte, als kulturelle Geschichte, als Religion, wozu die jüdische Tradition wird in der Moderne. Diese verschiedenen Perspektiven und Geschichten müssen unterschiedlich erzählt werden, weil sie unterschiedliche Geschichten sind. Und manche von ihnen werden erzählt in Form eines Films, manche werden erzählt, weil wir ein Objekt haben, manche werden erzählt einer Konstellation von verschiedenen Objekten. Also wir müssen jeweils unterschiedliche Lösungen finden, um dem zutiefst individuellen Charakter einer Geschichte gerecht zu werden. Denn es gibt nicht die eine jüdische Geschichte und Kultur, es gibt jüdische Geschichten und jüdische Kulturen. Und das wäre mir ein wichtiges Anliegen in der Vermittlung, dass die Besucherinnen und Besucher erfahren, mit mehr Fragen die Ausstellung verlassen, als sie reingekommen sind.
Was ich sehr spannend fand, als ich mit Ihnen zum ersten Mal in die Dauerausstellung gegangen bin, des Museums Judengasse, das waren zwei Momente. Zum einen das Moment, als wir da an Werkzeugen des Gewürzhändlers standen. Da gibt es einige Ausstellungsstücke zum jüdischen Gewürzhandel. Und gleichzeitig gab es von Ihnen einen Kommentar und es hing auch eine städtische Verlautbarung direkt gegenüber, dass der Gewürzhandel Juden verboten war. Ihnen war da sehr wichtig, das jüdische Leben in der christlichen Umwelt, also wieder die Beziehung zwischen. Oder bei den Chanukiot haben sie etwas gemacht, was eigentlich ein Tabubruch und ein Sakrileg gewesen wäre in früheren Zeiten. Also sie haben nicht erzählt, wie viel Silber und wie kunstfertig das alles gedrechselt und geschmiedet und gehämmert und geklöppelt worden ist, sondern sie haben erzählt, ja, den Auftrag dieser Chanukia, dieses Chanukka-Leuchters hat ein christlicher Silberschmied gekriegt, der war der beste Silberschmied seiner Zunft, aber Christ und hatte von Juden keine Ahnung. Und dann hat er da ein Engelchen und Flügelchen und die christliche Bilderwelt hineingepackt, die mit dem Judentum gar nichts zu tun hat. Also wieder der Verweis auf die Umwelt. Ist das das Zentrum? Ist das Ihre Intention, den Blick zu lenken auf jüdisches Leben in der damaligen Umwelt?
Das ist mit Sicherheit die zentrale Aussage im Museum Judengasse. Im Museum Judengasse ging es darum, den Blick auf die Zeit der Judengasse, also auf das erste jüdische Ghetto Europas, zu diversifizieren. Dieser Blick war lange Zeit davon geprägt, von der Vorstellung, dass es ein in sich abgeschlossener Bereich war, der dunkel war, der überfüllt war, der stank, eine Schande war, dort zu leben. Und wir müssen aufgrund von aktueller historischer Forschung diesen Blick, diesen Raum als einen ambivalenteren Raum verstehen. Die Abgeschlossenheit der Judengasse war auch ein Schutzraum. Sie hat es den Juden vor Ort ermöglicht, eine gewisse kulturelle Autonomie zu entwickeln. Es gab diverse Formen von Beziehungen mit der christlichen Stadtbevölkerung.
Sie hatten außerhalb Lagerräume?
Sie hatten außerhalb Lagerräume. Es wurden Kultgegenstände bei Christen in Auftrag gegeben. Man kann das an den christlichen Bildern auf den Kultgegenständen geben. Es gab diverse Formen der Beziehung mit der christlichen Stadtbevölkerung. Und das jüdische Ghetto der Judengasse hat mit dem NS-Ghetto wenig gemein. Das war uns ein Anliegen zu erzählen.
Es war auch ein Leuchtpunkt für Europa, für die europäische Judenheit, wie wir es heute kaum noch kennen, dass also gebildete polnische Juden nach Frankfurt zu Waisenlehrern kommen wollten.
Es war ein weithin wahrgenommenes, gepriesenes, bis heute von Bedeutung als Zentrum, kulturelles Zentrum jüdischen Lebens in Europa wahrgenommene Gasse. Und das zu erzählen, auch zu erzählen, den Reichtum und die Vielfalt, die das Leben in der Judengasse auszeichnete, das war uns ein Anliegen.
Wie gestaltet sich das in der Neukonzeption des Museums im Rothschild-Palais, wo Sie die Ausstellungsfläche verdoppelt haben, wo Sie gleichzeitig auch Familiengeschichte aus Frankfurt mit reinnehmen, dadurch, dass Raphael Groß das Vermächtnis der Familie Frank von Basel nach Frankfurt geholt hat? Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann auch wieder ein Blick in die Gasse hinein und deren Beziehungen? Es gab vorher ein Holzmodell, wenn ich mich nicht irre.
Wir verstehen die neue Dauerausstellung als den zweiten Teil der Dauerausstellung. Und die Trennung ist auch eine zeitliche. Das heißt, im Rothschild-Palais werden wir jüdische Geschichte und Kultur seit der Emanzipation bis in die Gegenwart erzählen.
Bis in die Gegenwart? Heißt wirklich bis in die Gegenwart?
Das heißt wirklich bis in die Gegenwart. Deswegen wird es das Modell, was auf die Judengasse verweist, nicht mehr geben. Denn die Judengasse wird als Thema woanders thematisiert. Es geht um die Moderne. Und es geht um jüdische Geschichte und Kulturen in der Moderne in Frankfurt. Und es geht erneut darum, was Frankfurt als, sagen wir, jüdische Stadt auszeichnet. Und das sind einzelne Personen, das sind Einrichtungen, das sind Geschichten, das sind kulturelle Traditionen. Und die werden wir in der Vielfalt zeigen.
Das machen wir konkret. Das heißt, wir haben einerseits Familien wie Rothschild oder Börne, große Familien, berühmte Familien. Jetzt habe ich gelesen, dass Sie auch Valentin Sänger, also zum Beispiel eine Familie, der man nun gegenüber nicht sehr stolz war, weil es waren ja Kommunisten und Kommunisten galten sehr lange in Deutschland als nicht sehr vorzeigewürdig. Also solche jüdische Strömungen, denn es gab ja in Frankfurt genauso Proletarier wie eben reiche Leute, aber wahrscheinlich mehr arme Leute als reiche. Wie wollen Sie sich dem Frankfurter Judentum oder den Juden in Frankfurt nähern und wie muss ich das innerhalb dieser verschiedenen Zeitepochen, wir haben ja die, es ist eine Mammutaufgabe und ich sehe schon, dass Ihnen die Ausstellungsfläche viel zu klein werden wird.
Die Ausstellungsfläche ist in der Tat viel zu klein. Es gibt unendlich viele Personen, die wir gerne würdigen würden und ausführlich thematisieren würden und wir haben zu wenig Fläche, um das zu tun. Deswegen wird das eine thematische Ausstellung sein und wir werden Akzente setzen. Wir werden manchen Personen nicht gerecht werden. Es wird nicht eine enzyklopädische Schau sein und das ist schlicht und einfach anders nicht möglich. Aber mit den Akzenten, die wir setzen wollen, erhoffe ich mir, dass man eben verschiedene Zugänge und Blickwinkel werfen wird. Einer davon ist auf die jüdische Gegenwart. Was zeichnet die jüdische Gegenwart aus? Was sind die Fragen? Wie lebt es sich heute in Frankfurt?
Als was lebt es sich? Als säkularer Jude lebt es sich ganz normal. Als orthodoxer oder chassidischer, als Chabadnik, der in der traditionellen jüdischen Tracht herumläuft, wie lebt es sich da? Da lebt es sich ganz anders. Da wurden schon Rabbiner verhauen. Und ich habe von Frauen, die in die Synagoge gehen, gehört, dass sie doch ihren Schal lieber über den Magen David, der ihnen um den Hals hängt, legen, sodass sie doch vielleicht nicht ganz so erkennbar jüdisch gehen, weil sie Sorge haben in unserer heutigen angstvollen Welt.
Aber genau das ist ja das, was ich sage. Es gibt verschiedene Blickwinkel und verschiedene Formen der Erfahrung. Und diese verschiedenen Formen der Erfahrung müssen nebeneinander Bestand haben. Es gibt nicht die eine Perspektive. Und wenn es uns gelingt, diese verschiedenen Formen der Erfahrung für die Besucherinnen und Besucher erfahrbar zu machen in einer Ausstellung, sodass dann das, was sie Normalität genannt haben, als solches in Frage stellt, dann haben wir sehr viel gewonnen.
Dann geben Sie mir Bilder für die Art und Weise, wie Sie das tun, wie Sie das präsentieren.
Also ich möchte nicht so gerne sehr konkret werden, einfach weil wir über eine Ausstellung sprechen, die wir in 2 Jahren eröffnen und wir im Moment uns in einem Prozess der konzeptionellen Arbeit befinden mit Gestaltern, wo die Dinge erst konkret werden. Und ich möchte nicht Dinge versprechen, die wir dann nicht einhalten werden. Was ich sagen kann ist, mir ist es wichtig, dass bildende Kunst in der Ausstellung eine Rolle spielt. Wir werden bildende Kunst wie etwa Moritz Daniel Oppenheim oder auch Ludwig Meidner für sich sprechen lassen. Sie nicht einsetzen als Illustration von Geschichte, sondern für sich sprechen lassen. Wir werden verschiedene Stellen haben, wo zeitgenössische Kunst eine Rolle spielt, als eine Intervention oder Reflexion über Ort und Geschichte. Es wird Medieninstallationen geben, Filminstallationen, in denen Personen zu Wort kommen und zwar eine Vielfalt von Stimmen. Es wird Objekte geben, insbesondere möchten wir unsere Zeremonialobjekte zeigen. Wir verfügen über eine Sammlung, die europaweit von Bedeutung ist im Bereich der Zeremonialkultur. Und es wird so etwas geben wie, was ich nenne, Erzählen an Objekten. Das heißt, Stellen, wo wir mit Dokumenten, mit Briefen und an und für sich visuell nicht sehr ansprechendem Material, wo wir das auf eine Art und Weise inszenieren, dass man trotzdem eine Geschichte sieht und Lust hat, sich mit dieser zu beschäftigen.
Mirjam Wenzel, ich habe Sie im vergangenen Jahr, Ihrem ersten Jahr in Frankfurt am Main, als große Knotenkünstlerin erlebt. Das heißt, Sie haben alle möglichen Museen miteinander vernetzt. Also diese Sendung Jukebox oder Jubox, das kann man akustisch gar nicht so schlecht sagen, weil also jüdische Kiste und eben dann verknüpft in der Schreibweise mit dem, wo man ein Geld reinschmeißt und dann eine Platte spielt. Das gibt's gar nicht mehr. Da haben Sie mit einem, ich glaube, mit dem Postmuseum zusammengearbeitet. Sie haben mit anderen Museen gearbeitet, Leihgaben aus dem Frankfurter Stadtarchiv. Also das war einerseits aus der Not vielleicht geboren, aber ist das ein, korrigieren Sie mich, Sie wackeln schon mit dem Kopf, Mirjam Wenzel, ist das ein Element, A, die Ausstellungsfläche zu vergrößern und B, die Museen inhaltlich zu vernetzen und eine Diskussion zu schaffen, in denen die verschiedenen Stärken der Häuser miteinander korrespondieren können und einander steigern können?
Für mich ist das eine der Chancen in Frankfurt. Wir sind ja als städtisches Museum Teil des Museumsufers. Wir sind vernetzt, auch im digitalen Sinne vernetzt mit anderen Museen. Wir stehen im engen Austausch und ich finde das sehr schön an der Arbeit hier, dass sie konkret und in der Stadt ist und in einem, wie ich finde, Netzwerk von Kultureinrichtungen geschieht. Und ich finde es wichtig, dass Museen sich nicht so stark als Solitäre profilieren, sondern in Kooperationen und Netzwerken agieren, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es letztlich um Themen geht und darum, Themen sozusagen an die Öffentlichkeit zu bringen. Und die Themen hat nicht eine einzelne Institution, sondern das sind ja Themen unserer Zeit. Und wenn ich die diskutiere, zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit dem Historischen Museum, dann habe ich möglicherweise aus der jüdischen Perspektive des jüdischen Museums heraus oder jüdischen Vermittlungsperspektive eine andere Sicht auf dasselbe Ereignis, wie es das Historische Museum hätte. Und das wird aber erst fruchtbar, finde ich, in dieser Form von hin und her. Ja? Mhm.
Spielen wir jetzt Leonard Cohen?
Okay.
Story of Isaac?
Okay, gut.
The door, it opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. Blue eyes, they were shining, and his voice was very cold. Said, I've had a vision, and you know I'm strong and holy. I must do what I've been told. So we started up the mountain. I was running, he was walking, and his axe was made of gold.
Das war Story of Isaac, Leonard Cohen. Den Song hat sich Miriam Wenzel gewünscht, Museumsdirektorin 2.0. Und wir versuchen die ganze Zeit zu begreifen, was damit gemeint sein könnte. Gastgeber Jochann Angeliem. Miriam Wenzel, Raphael Groß war einerseits Leiter des Jüdischen Museums, dann Leiter des Fritz-Bauer-Instituts und dann war noch Professor an der Universität. Wie muss ich mir Ihre Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen vorstellen? Sie haben betont, dass nicht das Museum für Sie wichtig sei, sondern das Zentrum der jüdischen Kultur und Geschichte. Also wenn Sie Themen wie Antisemitismus oder den Import des Nahostkonflikts nach Frankfurt sehen, der ja auch eine Veränderung nach sich zieht, eine Veränderung des Alltags.
Also ich spreche ja gerne vom Zentrum für jüdische Kultur in Geschichte und Gegenwart. Und das tue ich natürlich bewusst, weil es mir wichtig ist, zu sagen, im Zentrum von programmatischer Museumsarbeit steht natürlich Ausstellungen. Aber die sind eingebettet in vielfältige Formen von Vermittlung. Dazu gehören ein Veranstaltungsprogramm, was von musikalischen Veranstaltungen über Filmveranstaltungen, über wissenschaftliche Konferenzen hin zu einem Vermittlungsprogramm an Kinder mit Jugendlichen gemeinsam. Museen sind Hubs, die viele Formen.
Was ist ein Hub?
Ein Hub ist ein Knotenpunkt, die viele kulturelle Artikulationsformen an sich binden können, um das, was in ihrem Zentrum steht, nämlich eine Ausstellung mit Originalobjekten, die Museen sammeln und bewahren, um das nochmal zu kontextualisieren. Das verstehe ich als unsere Aufgabe. Und zum Thema 2.0, sprich zum Thema Internet. Ich sehe das Internet als eine der vielen Formen, in denen wir spielen. Der vielen Plattformen, in denen wir spielen. Und zwar spielen wir auf der einen Seite, indem wir unsere Sammlung online zugänglich machen. Für die Forschung über jüdische Geschichte und Kultur. Auf der anderen Seite entwickeln wir Vermittlungsformate. Digitale Vermittlungsformate. Wir haben schon eine App im Museum Judengasse. Wir werden weitere Apps entwickeln. Genauso wie wir in der Ausstellung digitale Vermittlungen wie diese Medieninstallation am Eingang des Museums Judengasse entwickeln, um auf anschauliche Art und Weise jüdische Geschichte zu vermitteln. Und dann gibt es noch den ganzen kommunikativen Bereich, der für mich vor allen Dingen von Social Media, und da sind wir dann bei Web 2.0 im eigentlichen Sinne, geprägt ist. Wir haben in seitdem ich da bin, Social Media Präsenz auf Facebook aufgebaut. Wir sind auf Instagram, wir sind jetzt auf Twitter.
Mit wir meinen Sie nicht Ihre individuelle Miriam Wenzel Seite, sondern die jüdische Museumsseite.
Natürlich, die jüdische Museumsseite. Und das ist der Ort, wo wir am stärksten kommunikativ sind. Also wo wir hinter die Kulissen blicken lassen, wo wir sagen, das beschäftigt uns. Wo wir in Dialog treten mit unseren Besucherinnen, wo wir dazu auffordern, uns zu kommentieren oder uns Feedback zu geben, wo wir perspektivisch auch dahin arbeiten, sowas wie, was man Crowdsourcing nennt, also tatsächlich ein Feedback einzuholen in einer größeren Form und das dann wieder fruchtbar werden zu lassen für unsere Ausstellung. Das ist das, was mir wichtig ist und ich denke, da haben wir mit dem Pop-Up-Boat letztes Jahr ein Format geschaffen, was auch sehr gut funktioniert hat. Mir ist es wichtig, ein Museum als einen sozialen Ort zu verstehen. Einen sozialen Ort, an dem ich mit anderen Besucherinnen und Besuchern in Kontakt trete oder an dem ich neue Formen von Erfahrungen mache, die ich wiederum teile. Diese Art von Erfahrung wiederum kommt bei den Museumsmachern an, wird zurückgespiegelt, fließt ein in die Ausstellungsweiterentwicklung. Das sind für mich wichtige Perspektiven.
Mhm. Gibt es da mittlerweile Diskussionen, können Sie Seiten nennen, wo ich mich beteiligen kann? Es gibt den Museumsvorplatz und da kursieren Namen, die am Pop-Up-Boat angestickt worden sind. Also es war eine rein haptische, anachronistische Vorstellung eigentlich, aber es gab schon mal sehr viele Rabbinerinnen und andere Namen jüdischer Zeitgenossen, die wichtig gewesen sind. Gibt es da ein Ergebnis zu verkünden? Also können Sie mir da ein paar konkrete Momente nennen.
Ja, also wir hatten ja auf dem Pop-Up-Boat eben diese Wand, wo wir dazu aufgefordert haben, darüber abzustimmen, wie unser neuer Museumsvorplatz heißen soll. Es wird einen neuen Platz geben zwischen dem alten Rothschild-Palais und dem Museumsneubau, über den man das Museum betreten wird und der auch unsere Adresse sein wird. Und wir hatten 4 Vorschläge gemacht und es wurden darüber hinaus andere Vorschläge noch gemacht. Wir hatten vorgeschlagen Regina Jonas, Theophila und Reich
Rentner. Das ist eine Offenbacherin. Regina Jonas.
Ja, es ist eine Offenbacherin, aber es ist die weltweit erste Rabbinerin.
Sollten wir nicht verheimlichen, es wird ihr viele Fans bringen.
Dann Theophila und Marcel Reich-Ranitzky, die uns auch Dinge übereignet haben für unsere Sammlung. Wir hatten Ludwig Meidner vorgeschlagen, mit dem wir das Ludwig Meidner Archiv haben. Und dann wurden uns noch viele Namen vorgeschlagen, nämlich unter anderem Bertha Pappenheim, die
Frauenrechtlerin.
Frauenrechtlerin, Sozialarbeiterin, Übersetzerin, Kämpferin gegen Trafficking, also gegen Sexarbeit, wie man heute sagen würde. Einsetzerin für die Gottesdienstreform. So. Und Bertha Pappenheim hat einen Vorschlag unserer Besucherinnen und Besucher am meisten Stimmen bekommen.
Sie sind von Ihrem Gesicht aus gesehen ziemlich für Bertha Pappenheim, aber das lassen wir einfach im Raum stehen. Der Prozess ist noch nie abgeschlossen, oder?
Der Prozess ist jetzt erstmal da, wo er ist. Wir haben eine Art Meinungsbild erstellt. Wir können als jüdisches Museum nicht bestimmen, wie unser Vorplatz heißt, aber wir können das dem Ortsbeirat nahelegen. Und es gibt in Frankfurt schon einen Bertha Pappenheim-Weg, der aber sehr abgelegen ist, sehr kurz und an dem es kaum eine Adresse gibt. Also, ja.
Danke, Miriam Wenzel. Die Zeit ist natürlich viel zu kurz, dass Sie zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur gewesen sind. Yochanan Shalem ist sehr vergnügt als Gastgeber. Und wir spielen zum Schluss die Musik von einer Band, die ich bekennendermaßen nicht kenne. Sie heißt Wie und was spielen wir?
Wir spielen die Barry Sisters. Die Barry Sisters, die Berman Sisters in den 40er Jahren sowas gemacht haben, was auch irgendwie Jiddisch Jazz genannt wurde und die, was auch bedeutsam ist in dieser Zeit, sehr populär waren und unter anderem auch nach Osteuropa gereist sind, also sehr weit gereist sind mit ihren Songs und das ist einfach ein Song, den ich sehr gerne mag. Such es mir noch einmal.
Say it again, nein, play it again, Sam.
Ja, genau.
Danke.
Zug es mir noch einmal, ich bin gern so herrlich schöne Wörter für dich. Zug es mir noch einmal, zug es mir noch einmal, und deine Rede bringt Frieden und gibt mir Mut und Aschie. Ich fühl mein Herz, es wächst, find dir absolut red lane. Sie helfen für die Rase nach Redoy. Zug ist mir nach Amor. Zug ist mir nach Amor. Zug ist mir nach Amor.